Im Dialog zum Kreuz. Ein Podcast der Akademie Elztal im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Herzlich willkommen zur ersten Folge zu Im Dialog zum Kreuz. Ich bin Daniel Mohr, der Leiter der Akademie Elztal und darin auch Referent für Theologie und digitalen Wandel. Neben mir sitzt meine Kollegin Silke Sommerkamp, Referentin für Gottesdienst und Gemeindeentwicklung. Hallo Silke.
Hallo.
Bei uns heute als Gast ist ebenso Deborah Storek, eine Pastorin unseres Bundes und Dozentin an der Theologischen Hochschule Elztal im Fach Altes Testament. Hallo Deborah.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielleicht mal so als Einstiegsfrage. Wie gesagt, du bist Pastorin bei uns im Bund und jetzt aber Dozentin. Wie lange bist du das schon und wie kam es dazu?
Ich bin jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren an der Hochschule und es kam auch für mich eher überraschend. Wir haben ja noch einen Alttestamentler hier, der ist auch noch da. Der hat aber irgendwann beschlossen, dass er nur noch eine halbe Stelle arbeiten möchte und dann wurde eben eine halbe Stelle ausgeschrieben. Als Dozentin, das heißt, man musste auch noch nicht fertig promoviert sein. Und so konnte ich mich darauf bewerben. Ich glaube, wenn es nach mir gegangen wäre, nach meinem Zeitplan, wäre ich gern erstmal noch eine Weile länger einfach nur in der Gemeinde geblieben.
Okay. Ja, sehr spannend. Auch spannend ist deine Promotion. Die hast du nämlich nicht irgendwo gemacht, sondern wo?
Die habe ich in Jerusalem gemacht, wobei ich die meiste Zeit nicht direkt in Jerusalem gelebt habe. Aber ich war eben dort an der Hebräischen Universität eingeschrieben und habe da auch meinen Doktorvater gehabt und immer mal wieder auch intensiver da gelebt und studiert.
Ist es überhaupt dazu gekommen, dass du Kontakte nach Israel hattest? Bist du erst wegen der Promotion sozusagen nach Israel gegangen oder gab es da schon vorher die Möglichkeit, Kontakte zu kriegen?
Ja, das war für mich schon immer ein wichtiges Thema mit Israel. Auch da bin ich irgendwie so reingestolpert, wenn ich drüber nachdenke. Fing eigentlich damit an, dass ich in der 11. Klasse in die USA wollte. Es hat aber nicht geklappt. Wir haben da keine Gastfamilie gefunden auf privater Basis. Und dann hat mich mein Vater halt zur Not mit nach Israel genommen.
Okay.
Dann war ich 4 Monate da auf der Schule.
Okay.
Genau. Er hat dort eben gearbeitet und war sowieso immer mal wieder dort. Irgendwie hat es mir gefallen. Also es war eine ganz andere Kultur und Sprache, ein interessantes Land. Und dann habe ich irgendwie, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, auch hier in Elstal, schon am Ende meines ersten Jahres so eine Sommerwoche, jüdisch-christliche Sommeruni oder sowas hieß das, mitgemacht. Und da habe ich von Studium in Israel erfahren und wusste, das will ich auf jeden Fall irgendwann mal machen. Ein Jahr in Jerusalem studieren, auf Hebräisch, alles Mögliche von Talmud bis Midrashim, also alles Mögliche an jüdischer Bibelauslegung und Philosophie und so weiter studieren, worauf man halt Bock hat. Und das habe ich dann nach dem Ende meines Studiums hier gemacht. Bin ich ein Jahr nach Jerusalem gegangen, habe dort Studienprogramm mitgemacht und bin danach hängen geblieben für die Promotion.
Sehr spannend.
Die du mittlerweile abgeschlossen hast.
Ne? Die ich in der Zeit hier als Dozentin endlich dann auch mal abgeschlossen habe.
Ja, ach, sehr gut. Und als Alttestamentlerin bist du heute unter anderem auch hier. Man könnte jetzt natürlich ein bisschen fragen, warum eigentlich? Also es geht um das Kreuz. Das ist natürlich, wenn man möchte, nicht unbedingt das Thema des Alten Testaments. Aber die Jünger damals oder die Christen allgemein damals hatten nur das Alte Testament, um den Tod von Jesus zu deuten. Und die Schriften des Neuen Testaments sind erst daraus dann entstanden. Und jetzt gibt es das weit verbreitete Bild in unseren Gemeinden, vielleicht nur so an einigen Orten, aber immer mal wieder in der Gesellschaft, dass der Gott des Alten Testaments ein strafender Gott ist, also ein zorniger Gott. Und dass es im Neuen Testament irgendwie liebevoller wird mit Jesus. Aber ein Stück weit auch wieder nicht, weil dann das Kreuz den Zorn Gottes aufnimmt und er da eine andere Stelle bekommt. Wo kannst du da anknüpfen und wo ist es für dich eher schwierig? Also überhaupt auch diesen Unterschied zu sehen im Gottesbild.
Kann ich da anknüpfen? Also soll ich das jetzt erstmal so positiv wertschätzend aufnehmen?
Ja? Ja, du kannst dich auch ablehnend äußern.
Ja. Also ich kann tatsächlich an dem Zorn anknüpfen. finde, man darf sich durchaus auch den schwierigen Seiten Gottes stellen, die ich jetzt nicht nur im Alten Testament sehe, sondern auch im Neuen. Da ist übrigens auch vom Zorn Gottes die Rede. Und ich finde es gar nicht leicht, dass auch zuzulassen in meinem Gottesbild, dass Gott auch ein zorniger Gott ist. Aber auch bei solchen Themen würde ich immer versuchen, das noch genauer zu verstehen. Also zum Beispiel im Alten Testament, vielleicht jetzt vor allem, sage ich mal, ist der Zorn Gottes auch ganz stark damit verbunden, dass er eben über Ungerechtigkeit zornig wird. Er wird darüber zornig, wenn Menschen einander Übles antun. Also der Zorn Gottes gehört ganz oft zu seinem Eintreten für die Schwachen, zu seinem sich dagegen stellen, was wir Menschen einander so antun können.
Für dich nicht nur negativ besetzt.
Ja, also schon auf den ersten Blick ja, wirklich. Ja. Aber wenn man sich da so ein bisschen auch drauf einlässt und tiefer gräbt, dann kann man dem auch was Positives abgewinnen. Und ein Gott, der immer nur der liebe Gott ist, der nur Ei sagt, den brauche ich irgendwie auch nicht, ja? Das macht Gott auch so klein, wenn man alles abschleift, was irgendwie störend sein könnte. Aber was mich enorm stört bei solchen Aufteilungen, die mir auch immer wieder begegnen, ist eben, dass man oft alles, was gefühlt dunkle Seiten Gottes sind, aufs Alte Testament schiebt, ja? Und dann manchmal auch so aufteilt zwischen der strafende Gott des Alten Testaments, der ja einfach nicht von sich aus vergeben kann. Und dann kommt Jesus, und jetzt sind wir vielleicht doch wieder beim Kreuz, und versöhnt uns doch mit diesem irgendwie harten Gott.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Ich finde schon, in vielen Gemeinden ist es für Leute viel einfacher, zu Jesus zu beten. Und sie fühlen sich Jesus viel näher. Und Gott ist oft, da haben sie viele Fragen oder da sehen sie auch viele viel stärker dieses
Vorbehalte
Ferne.
Halt, ne?
Ja. Und es gibt, finde ich, manche Kreuzestheologien, die diese Tendenz verstärken. Da könnten wir vielleicht drüber reden.
Ja, gerne. Was würdest du denn sagen? Also, welche Kreuzestheologien sind es, die den Zorn Gottes, ich sag mal, ganz besonders so in den Fokus stellen? Also, muss Gottes Zorn gestillt werden?
Ja. Also, wenn du es gerade so sagst, fällt mir als erstes ein Lied ein, ja? Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand, ne? In Christ Alone.
In Christ Alone,
ja. Das ist ja auch Theologie in Liedform.
Ja.
Und es begegnet, glaube ich, in vielen Liedern. Mhm. Ich kann jetzt nicht eins zu eins sagen, auf welche theologische Richtung das dann jeweils bei den Liederdichtern auch zurückzuführen ist. Aber für mich jetzt eine problematische Kreuzestheologie ist in dieser Weise die Satisfaktionslehre nach Anselm von Canterbury. Ich denke, die wird hier auch an dieser und jener Stelle hier erklärt werden. Oder soll ich ein bisschen?
Erzähl ruhig ein bisschen, also wenn du dich halbwegs kurz fassen kannst.
Ja, ich versuch's mal. Also ich glaube, die Grundidee ist, Gott ist durch unsere Sünde in seiner Ehre verletzt. Also eine mittelalterliche Theologie, die stark in so Ehrvorstellungen denkt. Und man kann es wirklich ganz schwer auf den Punkt bringen, aber es sind auch manchmal diese gerade kurz gefassten, fast schon Missverständnisse dieser Theologie, die Probleme schaffen. Und er kann die Sünde nicht einfach vergeben, nicht einfach so ohne einen Ausgleich. Er braucht sozusagen eine Wiedergutmachung oder eine Strafe. Und dass er Jesus eben opfert, da stirbt ein Gerechter, ein Sündloser, der sich also der den Tod nicht verdient hätte, anders als wir alle. Und mit dieser Leistung, das ist, glaube ich, mein Hauptproblem, es ist eine Satisfaktionsleistung, ermöglicht er sozusagen, dass Gott uns anderen vergeben kann.
Das ist das, wo du dich dann abarbeitest oder wo der Gedanke des Zorns negativ für dich, also weil vorhin hast du ja auch, oder ich weiß nicht, ob ich dich jetzt aus dem Gedankengang rausreiße, aber du hast ja gesagt, im Alten Testament ist der Zorn auch schwierig manchmal für dich zu greifen, aber es ist der Zorn vor allem auf Ungerechtigkeit, auf das, was nicht in Ordnung ist, das, was zerstört. Und ich glaube, hier hat man das Bild, es ist Zorn auf einen Menschen, ne? Und weil wir als Menschen das nicht abkriegen, kriegt es jemand anders ab. Da das Problem, dass der Zorn dann irgendwie auf die Person fixiert wird. Gott ist zornig auf die Person und gar nicht auf die Sünde, auf die eigentliche Zerstörung von Leben? Oder hat das damit nicht so viel zu tun?
Also ich finde, ich bring's nochmal wieder ein bisschen runter vielleicht. Es gibt so viele Verständnisse vom Kreuz, die Gott als sehr ungerecht und eher so jähzornig oder irgendwie ungerecht erscheinen lassen. Also eine Frage, die immer wieder kommt, ist, warum kann Gott denn nicht einfach so vergeben? Mhm. Warum vergibt er denn nicht einfach? Warum braucht er denn ein Menschenopfer, wenn man es jetzt wieder so hart formuliert? Und ich finde viele solcher Fragen ganz legitim und kenne sie auch. Braucht Gott ein Opfer? Und ich finde, diese Satisfaktionslehre legt es ein bisschen nahe, dass Gott dieses Opfer bräuchte. Das finde ich ist eins der Probleme. Dass er nicht einfach bereit ist, so zu vergeben, oder halt auch nicht kann, sondern er braucht dafür.
Also, dass schlussendlich Gott eigentlich derjenige ist, der das Kreuz braucht. Also wir dann als Menschen zwar die Nutznießer davon sind, aber Gott ist dann derjenige, der es braucht, um ein Problem zu lösen, um dann zwar gleichzeitig gerecht und gnadenvoll zu sein. Mhm. Wobei für mich steht dann schon weiterhin die Frage im Raum, wo landet dann eigentlich Gottes gerechter Zorn im Neuen Testament, also den wir im Alten Testament sehen? Da würden dann sicher einige sagen, naja, eben am Kreuz, bei Jesus. Aber wann wird das sozusagen destruktiv? In welcher Form wird das destruktiv? Was würdest du sagen?
Also ich finde, es wird relativ schnell destruktiv. Es kann da destruktiv werden, wo wir ein Gottesbild bekommen, wo Gott immer nur der Zornige ist, der uns verurteilt. Und das hat, finde ich, auch diese seelsorgliche Komponente. Wo fühlen wir uns immer wieder verurteilt? Und natürlich gibt es Dinge in meinem Leben, über die ich unzufrieden bin, wo ich auch glaube, dass Gott darüber unzufrieden ist. Aber fühle ich mich dann total verurteilt? Und jetzt fänge ich mal so über von der Frage, welche Gottesbilder stehen eigentlich hinter unserer Kreuzestheologie zu, welche Menschenbilder und welches Selbstbild wird vielleicht dadurch ausgelöst, was wir an Kreuzestheologie predigen oder hören.
Ja, ja, ich glaube, wir werden auch immer wieder nochmal an den Punkt von verschiedenen Seiten rankommen. Ich dachte nur so, weil du ja jetzt als Alttestamentlerin hier sitzt und wie gesagt, diese Überspitzung, dass im Alten Testament Gott zornig ist, dass er sehr negativ dargestellt wird, das ist vielleicht eine Überspitzung, die es in unseren Gemeinden nicht unbedingt gibt, aber im säkularen Bereich, finde ich, wird das schon manchmal so sehr zugespitzt formuliert. Aber das Alte Testament kennt ja auch den gnädigen Gott und kennt auch den Gedanken der Vergebung. Und das ist gerade auch angesprochen, warum braucht es denn Jesus? Warum wird Gott Mensch und stirbt? Und warum gibt es genau diese Geschichte Gottes dann auch mit uns? Du bist Pastorin, wie würdest du das erklären, positiv erklären?
Ja, also ich will gerade bei dem ersten mal kurz einhaken. Ja. Genau, ich glaube, das ist vielleicht auch blöd, wenn man jetzt so lange über den Zorn Gottes spricht und der natürlich auch vorkommt, aber es kommt immer auf die Relation vor. Und im AT ist ja das wesentliche Charaktermerkmal von Gott eben Gnade und Barmherzigkeit. Das wird immer wieder so geschrieben, er stellt sich so vor, gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. So wird Gott beschrieben. Das ist sein Wesenskern. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, will ich einfach nochmal unterstreichen.
Stimmt, also es gibt wenige Psalmtexte, die anders anfangen, als dass sie eigentlich genau diese Seite Gottes betonen. Ne?
Ja. Ja, und diese Gnadenfreude kommt genau davor, wo die Gebote Israel gegeben, wir sind am Sinai und die machen erstmal die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Und in dem Moment, wo Gott dann wieder darum ringt, jetzt doch wieder zu vergeben und neu anzufangen mit seinem Volk, da stellt er sich eben Mose auch nochmal so vor. Von Anfang an ist er der vergebende Gott, der immer wieder neu anfängt mit uns und immer wieder nach Wegen sucht. Und das, würde ich sagen, ist eigentlich auch die Linie, die weitergeführt wird.
Wo du auch die Kontinuität ins Neue Testament am Ende siehst.
Ja. Ich würde es immer wieder umdrehen. Also brauchte Gott das Kreuz? Ich würde sagen, nein. Also wir brauchen das Kreuz und das ist Gottes Gnade, dass er Mensch geworden ist und dass er in Jesus alles auf sich genommen hat. Und darüber können wir auch nochmal reden, was er eigentlich da auf sich genommen hat. Und den Weg eben wieder neu frei gemacht. Also dieses, es musste so passieren, das gibt es ja im Neuen Testament schon ab und zu, dieses Dei, oder es musste so sein. Ich verstehe es eher so nicht als Determinismus, so von wegen, das war von Anfang an Gottes Plan und ich weiß es nicht, ne? Sondern eher so, das war notwendig. Menschen sehen im Nachhinein ein, Jesus hat sich da bewusst drauf eingelassen und anscheinend sollte das in diesem Fall so sein, dass Jesus nicht nur Mensch geworden ist, sondern sterben musste. Aber dieses ganze Ding, dass Jesus Mensch geworden ist und sterben musste. Ich glaube nicht, dass wir das philosophisch begründen können, was übrigens Anselm von Canterbury auch versucht hat zu beweisen, dass es eine philosophische Notwendigkeit war, dass Gott Mensch werden musste und sterben musste. Und dann kommen wir, glaube ich, in die Irre. In Sackgassen.
Vielleicht kommen wir auch an unsere menschlichen Grenzen, Dinge zu verstehen, ne? Weil es ein Stück auch, ja, doch auch nicht begreiflich am Ende ist, was für uns da eigentlich passiert ist. Ja. Aber das jetzt.
Das finde ich jetzt auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt. Also, du hast gerade gesagt, das ist eine ganz klare Kontinuität, die sich da zeigt. Zum Gott des Alten Testaments, der auch gnädig ist, der vergibt, der mit den Menschen unterwegs ist, auch wenn sie Sünder sind. Aber was davon geht jetzt bei Jesus weiter und was davon ist auch Neues?
Also was völlig klar, was Neues ist, ist, dass in Jesus Gott Mensch wird. Das ist nichts, was irgendwie erwartet war vom Alten Testament her. Und wo sich ja auch Juden besonders reiben und uns sagen, ihr seid keine Monotheisten.
Ja.
Das ist schon neu, wie radikal Gott sich hier auf unsere Seite sozusagen stellt und die Verhältnisse auf den Kopf stellt. Und wirklich dieses, was der Hebräerbrief zum Beispiel so stark macht, dass er sagt, in dem, was ihr kennt, das ist ein Brief von Juden an Juden, da ist es so, dass wir immer wieder neu in den Tempel gehen und Sühnopfer bringen und die Beziehung zwischen Gott und uns als seinem Volk wieder neu herstellen und erneuern. Und das ist jetzt durch Jesus ein für alle Mal aufgehoben. Das eine Opfer, das alle Opfer beendet. Das ist so die Logik im Hebräerbrief. Und was auch neu ist, ist, dass die Beziehung nicht nur zwischen Gott und Israel immer wieder neu hergestellt, wiederhergestellt und erneuert wird, sondern dass die Beziehung jetzt ausgeweitet wird. Jesus er ist zwar zuerst zu Israel gekommen, aber dann auch, seit man die Zeugen in Jerusalem und dann in der ganzen Welt am Ende. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen Epheserbrief, dass die Juden und Heiden in Christus auch versöhnt werden, alle mit einbezogen in diese Gemeinschaft mit Gott.
Du hast gerade das Wort Sühne verwendet, wo du sagst, im Hebräerbrief wird ja der alttestamentliche Gedanke sozusagen weitergeführt und zugespitzt. Jetzt ist eben ein für alle Mal dieses Opfer gebracht worden, Sühne. Ist ja ein typisch alttestamentlicher Gedanke. Gibt es da Impulse, wo du sagst, das ist vielleicht auch für dich ein guter, wichtiges Wissen oder ein wichtiger Gedanke, dass man weiß, so ist der Begriff im Alten Testament zu verstehen und das hilft mir vielleicht auch, den Kreuzestod Jesu zu verstehen? Gibt es da Impulse?
Jetzt muss ich noch mal kurz den Disclaimer machen.
Okay.
Ich habe von Anfang an gesagt, ich bin hier eigentlich in Sühne-Theologie und den alttestamentlichen Opfervorstellungen jetzt keine Expertin. Ich habe da ein bisschen was zu mitbekommen, aber ich kann jetzt nicht total in die Tiefe gehen. Mhm. Aber so grundlegend finde ich es schon mal wichtig zu verstehen, die meisten Deutungen des Todes Jesu im Neuen Testament. Das sind ja immer wieder neue Anregungen, Annäherungen zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Inwieweit oder auf welche Weise bewirkt dieser Tod für uns Heil? Das wird in immer wieder neuen Anläufen und Bildern und Metaphern beschrieben. Und eine Herangehensweise ist eben auch das, was wir dann unter Sühne verstehen. Und die meisten dieser Bilder stammen aus dem Alten Testament. Natürlich auch hellenistische Einflüsse und so, aber das ist die Fundgrube, das ist der Lebenskontext. Und Sühne an sich ist in den meisten Fällen im Alten Testament eben mit dem Kult, also Gottesdienst im Tempel verbunden. Nicht immer,
okay.
Aber doch meistens. Und da gab es eben auch in den letzten Jahrzehnten mehrere Studien zu, die versucht haben, das Verständnis von Sühne im AT zu verfeinern, um dann auch am Ende oft zu sagen, jetzt können wir aber auch wieder neu verstehen, was die neutestamentlichen Autoren unter Sühne verstanden haben.
Ja.
Zum Beispiel einer dieser Impulse ist es zu sagen, da wird ja ein Tier geschlachtet, als sowieso immer beim Opfern passiert das ja. Mhm. Und diesmal ist die Besonderheit, dass es dann noch so einen Blutritus gibt, wo dann Blut irgendwie aufgetragen oder gesprengt irgendwie wird an den Altar. Als Zeichen, im Blut ist das Leben. Das ist immer so eine Vorstellung als Zeichen dafür, dass das Leben jetzt ganz Gott hingegeben wird. wenn man so will, eine stellvertretende Lebenshingabe. Und das Ziel dieses Ganzen ist es immer wieder, auch das Ziel von Sühne völlig klar ist, die Wiederherstellung der Beziehung. So, das finde ich ganz spannend. Es geht nicht darum, ich übertrage jetzt irgendwie Sachen auf jemand anderes, übertrage meine Schuld und dann ist die weg.
Ja. Yeah.
Sondern das ist dieses Ganze, dieses Personale. Mein Leben wird hier stellvertretend hingegeben und jetzt ist aber auch die Beziehung zwischen Gott und mir wiederhergestellt.
Also schon auch dieser Versöhnungsgedanke, den wir ja aus dem Neuen Testament irgendwie ja auch letztendlich sehr kennen. Und dahinter steckt natürlich auch die Frage, was dann Sünde ist. Sünde ist dann ja nicht nur einfach, ich habe was falsch gemacht, sondern Sünde ist letztendlich ja dieser Bruch oder diese Beziehung, die zu Gott irgendwie, die gestört ist. Ne?
Ja.
Und dann passt der Versöhnungsgedanke, auch der Sühnegedanke sozusagen, da besser wieder.
Ich glaube, das ist auch echt nochmal ein wichtiger Punkt. Ich unterschreibe einfach mal wieder noch,
was du gesagt
hast. Dieses, man kann, glaube ich, vom Kreuz auch nur reden, wenn man auch von Sünde redet und versteht, was das ist. Und dass Sünde eben der Abbruch oder das Scheitern der Beziehungen ist, vor allem zwischen Gott und uns, aber dann ja eben auch zwischen uns untereinander.
Und vielleicht sogar zu uns selber, ne?
Und zu uns
selber.
Und
wenn man jetzt mal das Liebesgebot in dreifacher Form sieht, dann passt das ja genau.
Ja, genau. Und das ist, finde ich, auch der Kern. Also wenn wir vom Tod Jesu für uns reden, dann ist immer wieder klar, es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie Gott uns gnädig stimmen müssen, sondern dass da wirklich was kaputt ist, was wirklich der Heilung bedarf. Und das kann nur Gott. Mhm. Und warum er das gerade durch den Tod seines Sohns am Kreuz macht, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Okay.
Aber er macht's anscheinend.
Ja.
Das Interessante ist ja auch noch einmal, du hast schon vom Sühneopfer gesprochen, aber dass es ja zusätzlich auch noch einen Sündenbock gab. Und das waren eben nicht die gleichen Tiere und es waren auch zwei Handlungen. Und an dieser Stelle zeigt sich dann, finde ich, auch ein bisschen diese Vermischung, die es da theologisch oft gibt. Also der Sündenbock wurde ja nicht geschlachtet, sondern wurde in die Wüste geschickt. Aber in Bezug auf Jesus, also was passiert da mit der Sünde? Gibt es für dich ein Fassende, womit du das anpacken kannst?
Also finde insgesamt ist schon die für mich so die Einsicht wichtig. Ich kann immer wieder mit neuen Bildern drangehen und mit neuen Fassenden drangehen, so wie auch im Neuen Testament immer wieder neue Bilder gesucht werden, um das Kreuz zu verstehen. Es gibt keine größere Liebe als die von dem, der sein Leben für seine Freunde gibt. Wir sind, oder mit Römer 6, wir sind mit Christus quasi in seinen Tod getauft und zu neuem Leben auferweckt. Also ich finde, es gibt so viele Annäherungen an das Kreuz, weil es auch nicht zu fassen ist und geheimnisvoll braucht. Und ich glaube, keine einzelne Erklärung kann es im Tiefsten erklären. Ich glaube, es ist zu kurz gefasst zu sagen, jetzt, das ist ja auch ein bisschen unser Thema, ne? Also wir reden immer über Sühnetheologie. Das ist eins dieser Bilder und das finde ich auch ein wichtiges Bild, aber es ist nicht das einzige Bild, was erklären soll, was am Kreuz passiert.
Ein Bibeltext oder irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Lieblingstext, der mir hilft in meiner Beziehung zu Christus, der für mich das gut ausdrückt.
Ja, ich habe tatsächlich, letztes Jahr war das dann schon an Karfreitag auch über diese Fragen geredet. Einmal so ein bisschen über die Diskussion über das Kreuz und dann habe ich gesagt, was mir da am meisten hilft. Und ich bin auch zu meiner eigenen Überraschung bei Jesaja 53 gelandet. Also ein Text, der noch nicht auf die Kreuzigung Jesu zurückschaut, sondern im Gegenteil erst im Nachhinein so gedeutet wurde, aber schon im Neuen Testament eben auch so gedeutet und aufgefasst wurde, dass sich das auch auf Jesus beziehen lässt. Das ist das vierte von vier Gottesknechtsliedern, die heißen so, die sind eben in Jesaja zu finden und hängen ein bisschen zusammen. Es wird immer gerätselt, wer ist dieser Knecht Gottes, von dem denn die Rede ist? Wer war damit ursprünglich gemeint? Und wie wurde der im Laufe der Zeiten auch unterschiedlich gedeutet? Ich zumindest ganz kurz, es ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, dass sich dieser Text ursprünglich mal auf den Propheten bezogen hat und sein Schicksal gedeutet hat. Mhm. Aber im Lauf der Auslegungsgeschichte oder auch schon der Redaktionsgeschichte, also wie Jesaja dann auch so zusammengestellt wurde, hat man darin zum Beispiel auch Israel gesehen. Hier verdichtet sich das Schicksal des Volks Israel.
Also alle zusammen sozusagen, die leiden.
Mhm. Genau. Israel selber hat das oft auch so in seiner Auslegungsgeschichte sehen, hier geht es um unser Schicksal. Und viele Christen und dann im Neuen Testament auch schon sehen darin eben auch das Schicksal von Jesus. Und mich bewegt es deswegen, und ich lese jetzt doch auch noch mal ein paar Verse vor.
Ja, mach mal.
Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das geht noch ein bisschen weiter. Also was mir daran gefällt, ist zum einen, dass das Verständnis von Sünde hier nicht einfach nur Sünde ist, sondern es geht eigentlich mit Krankheit los und Schmerzen. Und es bringt die Krankheiten und Schmerzen und das Leiden von einem, der leidet, und ich denke dann auch an Jesus, mit unseren Krankheiten und Schmerzen und unserer Ohnmacht und unserem Gefühlten, jetzt ist alles am Ende, das alles nimmt Jesus auf sich. Ich denke nämlich, manchmal haben wir so einen Sündenbegriff, der auch wirklich zu kurz greift und auf unser Versagen auf eine vorwurfsvolle Weise irgendwie reduziert. Aber Sünde ist auch das Erlittene, sind auch so diese schuldhaften Verstrickungen, in denen wir drin sind, ist auch das, worunter wir leiden. Und das alles wird hier zusammengenommen. Und ja, dieses Wunder, der, man sagt dann immer, man redet so gerne von Stellvertretung, dass da das, was irgendwie zu unserem Schicksal gehört, jetzt aber einen anderen trifft, der es aus Liebe auf sich nimmt, der es so irgendwie freiwillig auf sich nimmt. Das mag ich, weil dieser Text irgendwie einlädt, das einfach irgendwie halb unverständlich und halb fasziniert zu bestaunen und anzunehmen.
Ja, da zeigt sich ja auch nochmal eine andere, also ich sag mal eine direkte Dynamik hin zum Kreuz. Also wir könnten ja auch sagen, es passiert Sünde, vor allem jetzt im moralischen Sinn, und Gott also sieht das und dann bestraft er das. Also entweder die Menschen bestraft er, die da sündigen, oder stellvertretend Jesus am Kreuz. Das ist ja ein Ansatz, bei dem Gott erstmal die Sünde sehen muss und sie dann aktiv bestraft. Aber in diesem Text jetzt würde ich sagen, da wird es anders gedeutet. Also das Destruktive, da liegt schon in der Sünde. Also auch was am Kreuz passiert, ist vielmehr der Lohn der Sünde, also der Tod. Und auch die Trennung von Gott. Das kommt ja dann entsprechend auch im Markus-Evangelium vor von Jesus, wenn er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist noch einmal eine ganz andere Herangehensweise, was Sünde bedeutet und was Jesus da erleidet.
Genau, hier steht auch, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Was für eine Strafe eigentlich, ne? Das ist jetzt vielleicht wieder dieses Denken, da ist die Sünde und dann sagt Gott, ich rechne mal aus, okay, folgende Strafe lege ich dir jetzt auf.
Ja.
Und das ist eben vielleicht auch nochmal was, was man alttestamentlich nochmal einordnen könnte.
Ja.
Zu sagen, dieser Zusammenhang zwischen bösem Tun und dass es mir dann auch schlecht ergeht, wird im ganzen alten Orient als enger Zusammenhang gedacht. Es eigentlich selbstverständlich ist. Ich tue etwas Böses und diese Tat wird mich treffen. Also bekannt ist ja das Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. So, ja. Dieses Denken, das kann man ganz, ganz auch schon von den Wörtern her nachweisen. Da gibt es auch eine Untersuchung zum Beispiel von Klaus Koch über das Thema Mord Unschuldiger. Und dann heißt es immer, sein Blut komme über sein Haupt. Also wenn jemand Unschuldige ermordet, dann wird sich das so vorgestellt, diese Blutschuld soll wieder auf ihn zurückkommen und ihn treffen, weil er hat damit die Gemeinschaft zerstört. Und man hofft aber, dass die Gerechtigkeit nur ihn trifft, dass er nicht alle anderen kaputt macht, was aber leider ja auch oft passiert, sondern dass sich irgendwie die Gerechtigkeit durchsetzt, die gerechte Weltordnung durchsetzt, dass er eben seine gerechte Strafe findet. Und manchmal wird es dann so gesagt, Gott soll diese Schuld auf sein Haupt zurückkommen lassen, und manchmal passiert es einfach so automatisch. Also es ist jetzt irgendwie ganz enger Zusammenhang zwischen dem, was ich tue und dem, wie es mir ergeht. Wir kennen das heute wahrscheinlich eher als Karma.
Ja, ich wollte gerade sagen, da hat es mich auch dran erinnert. Und gleichzeitig ringen ja dann irgendwann auch die Autoren des Alten Testaments genau damit, dass sie sagen, ja, dem Gerechten geht's schlecht und dem Gottlosen geht's gut. Das heißt, da fängt es eigentlich schon an, dass Gerechtigkeit so ein bisschen ins Jenseits verlagert wird. Könnte man das so sehen?
Ja.
Also dass nicht alles an Gerechtigkeit jetzt und hier vielleicht auch erfahren wird.
Genau. Und das wird aber auch erstmal krisenhaft erlebt. Also
ja,
ich glaube, es ist ganz selten so, dass es wirklich als Automatismus gedacht wird. Immer geht es den Guten gut und den Bösen böse. Oft ist es eher so ein Wunsch, wie in Psalm 1 zum Beispiel. Ja? der gottlosen Weg vergeht, heißt es dann am Ende, aber der Herr kennt den Weg der Gerechten. Also da werden so Gegensätze aufgebaut, auch als Orientierung. Ich wünsche mir und ich hoffe und ich möchte dazu beitragen, dass es in dieser Welt gerecht zugeht, aber ich sehe ganz oft, dass es nicht so ist.
Mhm.
Und bis natürlich zum extremen Fall von Hiob, der radikal daran festhält, dass er nicht gesündigt hat. Ja. Auch interessant. Im Alten Testament kann man auch mutiger davon reden, dass vielleicht doch nicht alle sündigen.
Ja. Ja.
Also mal so, es gibt auch.
Ja.
Und jedenfalls ist da völlig klar, es ist nicht so, dass ihn hartes Schicksal trifft, weil er gesündigt hat. Das ist die Erklärung in diesem Fall. Keine hundertprozentige Welterklärung.
Aber das ist natürlich eigentlich auch sehr gut verständlich. Also auch wir haben ja auch diese Sehnsucht. Also ich meine, wir wünschen uns ja auch, dass die vielleicht in dieser Welt Kriege anzetteln oder andere Dinge, da hat man ja auch manchmal so den Gedanken, es wäre doch gut, wenn ja, wenn denen vielleicht auch mal was Schlechtes passiert und die Guten sich endlich durchsetzen würden. Also es ist ja auch ein sehr menschlicher und irgendwie auch man wünscht sich einfach, dass das Gute am Ende sich durchsetzt und die Erfahrung, dass aber Menschen trotzdem ja vielleicht auch bis zu ihrem Lebensende keine Gerechtigkeit erfahren werden. Da kommt für mich so der Gedanke auch des Jenseitigen, dass Gerechtigkeit dann auch noch mal über den Tod hinausgeht. Würdest du sagen, dass da die Kreuzestheologie eine Bedeutung für hat?
Ich hänge noch gerade noch an einem anderen Gedanken. Ich glaube, ich reagiere einfach mal
ein
bisschen anders.
Ja, alles okay.
Um das von vorher noch zu Ende zu denken, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das heißt nämlich letztlich, die Folgen von dem, was wir tun, dass wir uns gegenseitig uns selber zerstören, die trägt Jesus für uns. Nicht die Strafe, die Gott über uns beschlossen hat, sondern das Unheil, das wir angerichtet haben untereinander, das wir auch erlitten haben. Das liegt alles auf ihm. Und auch die Trennung von Gott, die dadurch verursacht war.
Mhm.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und durch seine Wunden sind wir jetzt geheilt und auch die Beziehung mit Gott ist geheilt. Das ist jetzt hier weniger Thema, aber darum geht es immer wieder.
Und das kann man dann sicherlich dann auch verbinden. Also Silke hat ja den Tod oder das Leben nach dem Tod in gewisser Weise und auch die Auferstehung schon angedeutet. Also wodurch eröffnet sich da was? Es ist ja der eine Schritt zu sagen, naja, am Kreuz zeigt sich ja ganz besonders die Brutalität der Sünde und was wir Menschen uns gegenseitig antun. Also da am Kreuz, am Unschuldigen vielleicht nochmal in ganz besonderer Form. Also unschuldiger als Jesus geht es ja nicht und trotzdem erleidet er einen Tod, also einen Tod eines Sünders. Und obwohl eigentlich wahrscheinlich dann allen klar war, naja, den hätte es gerade eben nicht treffen sollen. Aber was macht das mit uns Menschen dann? Also was eröffnet das Neues? Das ist dann für mich die Anschlussfrage. Also inwieweit gehört das für dich ans Kreuz und wie weit auch zur Auferstehung?
Ja, es gehört für mich zusammen. Also wir sind mit Jesus gestorben. Also wir haben sozusagen seinen Tod auch, wird uns angerechnet, wenn man so will. Und wir sind mit ihm auch auferweckt zu neuem Leben, das aber jetzt schon beginnt und auch in Ewigkeit weitergeht. So würde ich, glaube ich, am ehesten formulieren, dass natürlich beides zusammengehört. Nicht nur der Tod, sondern auch die Verheißung des Lebens durch den Tod hindurch.
Mhm.
Und die Verheißung, also die Auferstehung Jesu, die uns auch Auferstehung verheißt. Und das volle Leben. Also Leben und Gemeinschaft mit Gott gehören ja auch zusammen.
Ja.
Vom Alten Testament schon her. Es ist erst richtiges Leben, wenn die Gemeinschaft mit Gott auch völlig besteht. Und die Gemeinschaft untereinander.
Mhm.
Damit kann aber ewiges Leben auch schon jetzt und hier beginnen.
Ja, würde ich sagen. Also es ist so, dass das ganze Leben, das wir geschenkt bekommen, es ist nicht erst die Vertröstung auf irgendein Jenseits. Also ich will das nicht aburteilen, so, aber es ist manchmal, finde ich, zu wenig zu sagen, durch Jesus haben wir eben das ewige Leben, Amen, Punkt.
Hm.
Das war bei meiner Taufe so.
Okay.
Da wurde gepredigt über, wir sind jetzt der Hölle entkommen und können jetzt in den Himmel.
Ja.
Ich dachte so, also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt nur deswegen habe taufen lassen, also vielleicht teilweise, aber es ist manchmal so ein Angstmotiv.
Ja.
Und die Beziehung, die wir mit Christus leben können, kommt ja irgendwie dann wenig zum Tragen.
Ja, also dass Gott durch das Kreuz, durch die Auferstehung die Beziehung mit uns wiederherstellt, dass er darin seine Liebe zu uns zeigt. Ich glaube, egal wie wir über das Kreuz reden, es muss als gute Nachricht erkennbar bleiben. Es muss als Liebesbotschaft, als Beziehungsgeschehen erkennbar bleiben.
Aber das heißt, du hast das auch schon anders erlebt, höre ich daraus. Also, wie weit hat sich dein Bild, deine Sicht vom Kreuz, wie du das gedeutet hast oder was du auch gehört hast darüber, wie hat sich das geändert im Laufe deines Lebens?
Ja, ich glaube, das hat ja auch immer so damit zu tun, wie, was höre ich, was kommt bei mir besonders stark an. Ich weiß immer gar nicht so genau, ob es das auch widerspiegelt, was ich dann wirklich von außen gehört, was mir gesagt wurde. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel daran gedacht, dass ich in meiner Teenie- und Jugendzeit jetzt nicht so ein super Selbstbewusstsein hatte und mich sowieso immer schon schlecht fühlte. Und dann war ich aber dann auch ganz fromm und begeistert in der Gemeinde dabei und habe mich dann auch immer viel gefragt, oh, wo bin ich jetzt wieder schuldig geworden? Und ich soll mich ja auch sündig fühlen und habe mich auch sündig gefühlt. Und das ging aber öfter mal halt auch zusammen mit so Selbstabwertungen. Sodass es für mich dann wirklich auch eine Zeit lang heilsam war, als ich ein bisschen Abstand vom Glauben hatte und da rausgekommen bin. Ich habe Glauben auch als was Heilsames erlebt, das auch. Aber es gab, finde ich, schon auch beide Bewegungen, dass ich immer mal dachte, das ist manchmal so ein negatives Bild auf mich. Oh, ich habe eigentlich den Tod verdient. Das ist eine krasse Aussage. Und ich habe das so auch sehr negativ gehört in der Zeit. Mhm. Und dieses stärker Ermutigende und die Liebe Gottes Zusagende, ich finde es manchmal auch sehr heilsam, mir das Leben von Jesus auch noch mal ein bisschen stärker mit anzuschauen. Nicht immer nur auf seinen Tod und seine Auferstehung zu schauen. Es wird dann manchmal nämlich wirklich so abstrakt, sondern zu sehen, wie er auch im Leben mit Menschen umgegangen ist. Und wie wertschätzend er mit Sündern umgegangen ist. Und da finde ich eigentlich genau das ganz praktisch schon gelebt hat, was sich dann im Kreuz und Auferstehung noch mal wirkmächtig durchsetzt. Also ich denke gerade so an eine Geschichte, wo er da mit Sündern und Sündern ist und dafür Vorwürfe bekommt und sagt eben, ja, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Ich bin gerufen, gekommen, Sünder zu Umkehr zu rufen. Nee, was sagt er genau?
Zu retten?
Also, auf jeden Fall geht's, also im Vergleich zu Krankheit, Kranke und Sünder und hat immer diesen liebevollen Blick, dass er die Menschen daraus lieben und in die Gemeinschaft zurückholen will. Ja. Das sind so Gegenimpulse für mich. Die mir besser taten.
Ja. Und wie hast du das als Pastorin erlebt? Also bist du auch mit, ich sag mal, aus deiner Sicht eher so destruktiven Bildern vom Kreuz in Berührung gekommen? Oder ja, wo du dann gemerkt hast, das Bild, was die Person da vom Kreuz hat, das ist ganz schön schwierig? Oder aus deiner Sicht vielleicht sogar zerstörerisch? Oder das verhindert die Beziehung mit Gott? Oder sagst du, das muss einfach jeder selber wissen?
Gute Frage. Ich habe jetzt wirklich gar nicht so viel von Gemeindemitgliedern über deren Kreuzestheologie geredet. Aber ich habe im Nachgang auf meine Karfreitagspredigt, von der ich vorhin kurz erzählt hatte, einige interessante Gespräche geführt. Und zwar habe ich am Anfang dieser Predigt auch, bin ich so auf solche Fragen eingegangen, die man zum Kreuz haben kann. Warum braucht Gott ein Opfer? Warum kann er uns nicht so vergeben? Warum hat er uns überhaupt so geschaffen, dass wir sündigen müssen? Und dann nimmt er uns das noch übel. Ich finde, es gibt wirklich gute Fragen. Und die habe ich erstmal so auch mit reingenommen. Und das hat bei ganz vielen Resonanz ausgelöst, dass sie gesagt haben, oh ja, ich habe auch diese Fragen. Und irgendwie habe ich mich...
Traute sie vielleicht nicht, sie zu stellen.
Das Gefühl, ich könnte sie hier stellen. Oder konnte sie noch nicht stellen, weil sie halt noch nicht vorkam. Vielleicht müsste man noch häufiger freier und weiter auch über Fragen und Antworten reden in der Gemeinde.
Warum würdest du sagen, ist es bei dem Thema vielleicht besonders schwer, weil es so im Zentrum des Glaubens steht?
Ja, ich glaube, es ist wirklich das Gefühl, oh, wenn ich hier Fragen habe, dann falle ich heraus.
Okay.
Dann bin ich nicht mehr richtig Christ. Hier darf ich keine Fragen haben. Und ich finde schon, man darf Fragen haben. Das ist echt ein schwieriges Thema.
Ja.
Und du bist Pastorin und ich bin ja selber Pastorin, man hat so dieses Gefühl, man muss immer Antworten geben. Ja. Kennst du auch Zeiten, wo du sagst, da bin ich auch manchmal an einem Punkt, wo ich gar nicht so fertige Antworten den Menschen geben kann oder Phasen, wo du gesagt hast, da habe ich nicht nur die Zweifel vielleicht von anderen Gemeindemitgliedern wahrgenommen, sondern auch ich habe mich daran abarbeiten müssen, mal über die Teenie-Zeit hinaus.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe sowieso oft in meinem Leben eher Fragen als Antworten gehabt. Habe mich dann auch gefragt, ob ich überhaupt Theologie studieren darf, wenn ich so viele Fragen und so wenig Antworten habe.
Ja.
Aber deswegen kann ich das auch immer wertschätzen bei anderen. Also manchmal auch wirklich eher so zweifelnde und kritische Fragen vom Verständnis her, auch an die Bibel und vieles, was ich auch nicht verstanden habe und war auch eine Motivation für mich, Theologie zu studieren, um mehr zu verstehen und besser Zusammenhänge zu sehen. Und in den letzten Jahren kamen auch eher so Fragen persönlicher Art dazu, dass ich gemerkt habe, oder dass ich einfach in meinem Leben oder auch im Leben von meinem Mann und mir waren viele Sachen schwierig. Wir hatten sehr herausfordernde Geschichten mit unerfülltem Kinderwunsch, mit Krebserkrankungen, wo ich in der Zeit dann predigen musste.
Okay.
Und sehr gerungen habe. Und vieles von diesem Ringen und von meinen Fragen an Gott aber auch mitgenommen habe in die Predigten oder auch in Gespräche. Das aber irgendwie auch gut fand. Ich fand es sehr heilsam, in Gemeinde so offen reden zu können über das, was uns belastet. Und auch in meiner Beziehung mit Gott habe ich immer versucht, diese Fragen auch zu stellen. Beziehungsweise habe auch Zeiten gehabt, wo ich gemerkt habe, ich kann eigentlich gerade überhaupt nicht beten. Gar nichts zu sagen.
Inwieweit hat das auch nochmal was geändert im Blick auf Jesu Tod? Hat es
da schon was anderes? Hinaus.
Ja, wir sind ja auch ja, auf dem.
Ja. Ja, genau. Also da, in der Zeit hat sich auch mein Blick aufs Kreuz ist mal so ganz wörtlich, eigentlich teilweise noch intensiviert. In meiner Andachtsecke so ein Kreuz hängen, wo drauf steht, ich bin bei dir.
Okay. Bei dir zu Hause sozusagen, so ganz privat. Ja.
Genau. Und das habe ich schon in meinem Praktikum vor dem Theologiestudium bekommen und das hat mich seitdem begleitet, aber das war immer nett, ja. Es hat mir nie so viel bedeutet wie in dieser Zeit, weil ich dann immer wieder gemerkt habe, das berührt mich, dass ich erlebe und erfahre, Jesus kennt Leiden, er kennt auch Gottverlassenheit.
Und dieses also ich so bin bei dieses dir. Im Leiden, das Christus im Leiden gerade gegenwärtig ist. Das ist ja das, was wir vielleicht in guten Zeiten gerne von uns schieben, aber was gerade in einer schwierigen Zeit zum Trost werden kann.
Ja, das finde ich auch faszinierend, dass das Kreuz so viele Facetten hat. Und im Mittelalter war dieses Verständnis, glaube ich, total wichtig, dass Jesus wirklich als der Gemarterte vor uns vor Augen steht und wir darin Trost finden. Das finden ja heute viele total skurril. Yeah, aber ich glaube, wer wirklich selber gerade leidet oder Leuten sehr nahe steht, die Schweres durchmachen, der findet vielleicht sogar wirklich, sieht eine Nähe und sieht sich verstanden. Du bist ein Gott, der mich sieht, weil er mich eben auch wirklich sieht.
Mir geht eine andere Frage leider noch durch den Kopf. Ich hoffe, ich darf mal springen. Und zwar, was mich die ganze Zeit beschäftigt, und du bist jetzt Alttestamentlerin und du hast vor allem Ahnung von jüdischer Bibelauslegung, weil du ja in Israel studiert hast. Und mich beschäftigt immer noch in diesem ganzen Diskurs um die Deutung des Kreuzes Jesu, dass wir uns ja oft eben auch auf alttestamentliche Stellen berufen. Du hast selber Jesaja 53 zitiert und das wird ja schon im Neuen Testament zitiert, in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Und als Christen lesen wir diesen Text, und wenigstens von unserer Prägung her können wir es fast gar nicht anders deuten. Und gleichzeitig ist ja die Kritik im Raum, und die ist ja auch durchaus berechtigt, dass gesagt wird, aber dieser Text ist ja in einem anderen Kontext entstanden. Du hast es selber schon diese Deutungsgeschichte vorhin erzählt, erst auf den Propheten bezogen, dann auf das ganze Volk Israel und wir deuten es jetzt eben auf Christus hin. Wie geht dir das als Alttestamentlerin, dass wir Texte im Grunde ja aus ihrem historischen Kontext reißen und wie passt das von mir aus auch zu jüdischen Bibelexegese, ist da nicht eher eine Spannung oder kannst du mir da eine Antwort geben, wenn Leute sagen, ja, aber das war überhaupt kein prophetischer Text, der sollte eigentlich nie auf Jesus gedeutet werden und wenn ihr das heute macht, dann ist das einfach falsch und da könnt ihr keine Theologie drauf aufbauen?
Ja, ich habe irgendwie gerade so eine doppelte, sich widersprechende Antwort im Kopf. Ich versuche es mal.
Ja, gespannt.
Also einerseits ja, mich nervt es auch, wenn in christlichen Gemeinden alttestamentliche Texte immer und immer nur und ausschließlich auf Jesus hingelesen werden. Weil das ist nicht das, was sie ursprünglich meinten. In den allermeisten Fällen ist noch nicht mal irgendein Messias gemeint. Und wenn ein Messias gemeint ist, dann sieht er oft anders aus, als Jesus dann am Ende war. Also so eins zu eins das Alte Testament immer nur als Verheißung auf Jesus hinzulesen, das verkürzt enorm und verstellt manchmal den Blick auf diese Texte, finde ich. Und es hat gerade ein Student eine Bachelorarbeit bei mir geschrieben über jüdische Deutungen von Jesaja 53.
Okay, spannend.
Ganz spannend, das auch mit ihm zusammen so ein bisschen vorzubereiten und zu begleiten. Weil er eben auch gesagt hat, okay, ich lese es immer auf Jesus hin, aber ich will zumindest mal wissen, wie Juden diese Texte lesen. Und darin liegt für mich schon ein Schlüssel, zu sagen, ich nehme überhaupt mal wahr, dass Juden auch bis heute diese Texte übrigens alle, nicht nur Jesaja 53, lesen und auslegen und oft ganz anders verstehen als wir. Und mal bereit sein, hinzuhören und auch zuzuhören, wie sie diese Texte lesen. Oder in der Geschichte auch gelesen haben. Das ist dann immer noch nicht das, wie es ursprünglich gemeint war, oft. Das ist jetzt so das eine. Also es gibt sozusagen zwei Rezeptionsgeschichten dieser Texte. Und dass wir es auf Jesus hinlesen, ist, finde ich, tatsächlich eine legitime Möglichkeit. Ja. Aber es ist halt eine Deutung und das ist eine nachträgliche Deutung.
Könnt ihr auch sagen, Gott macht es den Christen einfach, legt ihnen diese Bibeltexte aufs Herz und hilft ihnen, mit diesen Bibeltexten plötzlich was zu verstehen, was sie nicht verstehen können.
Ja.
Ohne dass dieser Text im eigentlichen Sinne nur prophetisch gesprochen wurde, weil alle schon die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass das endlich passiert. Ist ja nicht so gewesen. Die Jünger haben ja auch nicht erwartet, dass das so passiert.
Ja,
sie können es ja erst rückwirkend nach der Auferstehung so überhaupt deuten.
Genau, das gehört nämlich eigentlich dazu. Immer wieder wird das so berichtet, auch du hast gerade Apostelgeschichte genannt, da wird es sogar in Bezug auf Jesaja 53 so berichtet, dass die Menschen nicht von sich aus verstanden haben, dass das alles auf Jesus weist.
Stimmt, ja.
Sondern es muss ihnen immer erst erklärt werden.
Ja.
Auch bei den Emmaus-Jüngern. Jesus ist schon auferstanden, sie haben ihn aber noch nicht gesehen und er geht mit ihnen. Und dann zeigt er ihnen und legt ihnen aus, wie die Schrift darauf weist, dass er sterben und auferstehen musste. Das haben sie von sich aus aber nicht gesehen.
Es sind in dem Sinne keine Schriftbeweise, wo man einfach nur sagt, steht es doch schon, sondern letztendlich auch durch den Geist Gottes oder durch Christen, die den.
Und das ist jetzt vielleicht der zweite Teil meiner Antwort, dass ich sagen würde, was sehr Jüdisches zu wissen, dass es nicht einfach nur einen festgeschriebenen Sinn von Bibelstellen gibt, sondern dass die ganz viele unterschiedliche Bedeutungen haben können. Irgendwo heißt es mal, jede Bibelstelle hat 70 Gesichter. Also und Wände wie alles ist in ihr. Es gibt so diese Vorstellung, die Bibel ist so tiefsinnig und tiefgründig und vielschichtig. Gott redet immer wieder Neues dadurch. Und das kennen wir ja eigentlich auch, dass wir sagen, die Bibel ist auch deshalb Gottes Wort, weil Gott uns immer wieder neu trifft durch diese Worte. Ich denke schon, es gibt verschiedene Bedeutungsebenen. Es macht Sinn zu fragen, was hat dieser Text mal ursprünglich bedeutet? Wie wurde er verstanden? Und er kann aber noch, deswegen wurde er aufgeschrieben, weil er über diese Zeit hinaus Bedeutung hatte und auch für uns Bedeutung hat.
Und da zerstreiten die sich nicht im Judentum, wenn sie 70 Auslegungen haben.
Doch, aber sie finden den Streit schön. Also das ist eigentlich das Schöne. Also jüdische Bibelauslegung, klassischerweise, jetzt wenn man mal auf die rabbinischen alten Texte zurückgeht, das ist so, da wird diskutiert und alle diese Lösungsmöglichkeiten werden dann hintereinander genannt.
Okay.
Heute hatte ich in meiner Einführungsvorlesung hohe Liedauslegungen, habe ich so ein paar mitgebracht aus einem Midrasch. Und dann wurde so gesagt, das bezieht sich, also da geht es um die Liebe zwischen Gott und seinem Volk im Hohelied, offensichtlich, ne? Ist ja völlig klar. Und dann wird das ganz spielerisch, allegorisch ausgelegt auf die eine Möglichkeit. War das am Sinai die Gebote, wo sich die Liebe gezeigt? Oder sind das die Gebetsriemen, wo sich die Liebe Gottes zeigt? Oder sind das vielleicht das Schma und das Amida, also die verschiedenen Gebete, die wir sprechen? Das ist natürlich jetzt ein Beispiel, wo man sich auch nicht so doll streiten muss. Aber das ist eben das Normale. Man bringt die ganzen Ideen zueinander, diskutiert und in der Diskussion findet man vielleicht mehr raus. Entdeckt ein bisschen was von der Fülle, der Bedeutungen des Wortes Gottes.
Wäre ja was wir vielleicht auch in unseren Podcasts, wo wir unsere Scheibe abschneiden können.
Da könnte man jetzt natürlich auch die Überleitung machen. Also ich sage mal, dass wir jetzt einen Dialog zum Kreuz haben. Vielleicht hatten wir da auch bisher einfach zu wenig von, um die größeren Perspektiven zu sehen. Vielleicht deshalb noch ein abschließender Gedanke von dir. Was wäre es für dich, welche Perspektive würde sich besonders nochmal lohnen, wo wir als Bund oder vielleicht überhaupt als Christen nochmal draufschauen sollten?
Also ich finde generell, wünsche ich mir, dass wir die Vielfalt der Deutungen des Kreuzes Jesu entdecken. Dass wir es nicht einengen auf Sühnetheologie ja oder nein. Und versuchen zu verstehen, diese verschiedenen Bedeutungen, die der Tod Jesu hat, mit denen die verschiedenen Bilder, mit denen der Tod Jesu im Neuen Testament in Verbindung gebracht wird, wirklich nachzuvollziehen und zu überlegen, was heißt das heute für uns? Also diese Vielfalt entdecken, einander zuhören und nicht, also ich glaube, wir verkämpfen uns oft in diesem, habe ich recht, sehe ich es richtig. Ich glaube tatsächlich auch, da hängt viel dran. Ich möchte nicht auf die Heilsbedeutung des Todes Jesu verzichten.
Ja.
Ich möchte nicht, dass Jesus nur ein gutes Vorbild war für mich. Das ist für mich wirklich auch so eine Stelle, wo ich sagen würde, nee, kann ich nicht mehr mitgehen.
Ja.
aber wie dieses Heil aussieht und beschrieben wird, da gibt es ja schon im Neuen Testament eine ganz große, also Unterschiedlichkeit der Zugänge. Und dass wir uns diese Freiheit auch geben und uns da nicht verurteilen, sondern voneinander lernen.
Ja. Vielen Dank, Deborah.
Ganz herzlichen Dank.
Sehr schön, dass du heute hier bei uns warst.
Gerne.
Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen gibt es die Möglichkeit, Fragen einzureichen. Also Deborah wird noch mit zwei weiteren Dialogpartnern in eine Diskussionsrunde kommen. Und dafür könnt ihr Deborah und auch in den nächsten Folgen Fragen stellen. Möglichkeiten dazu findet ihr auf der Webseite der Akademie Elztal zur Reihe Im Dialog zum Kreuz. Vielen Dank fürs Zuhören. Deborah, Silke, euch vielen Dank.
Dankeschön.
Danke auch. Ciao.